nach dem Herzen Gottes. Wie müsste die aussehen? Eine Gemeinde, an der Jesus nichts fehlt, an der Jesus nichts auszusetzen hat. Was müsste es da geben? Eine starke Verkündigung, liebevolle Beziehungen untereinander, Vollmacht, Zeichen und Wundern, ein aufopfernder Dienst an den Armen. Vielleicht fallen euch noch andere Dinge ein. Ich glaube, das sind wichtige Dinge und gute Dinge, die Jesus sich auch wünscht. Aber wir wollen einen Brief von Jesus uns anschauen. Wir gehen weiter in dieser Reihe Post von Jesus, ja, die Sendschreiben in der Offenbarung. Und die Gemeinde in Philadelphia ist neben Smyrna, die wir schon vor einiger Zeit uns angeschaut haben, die einzige Gemeinde in dieser Reihe, die gar nicht kritisiert wird. Also diese Sendschreiben funktionieren ja normalerweise immer so, das und das machst du gut, aber da und da, das muss noch besser werden oder auch etwas stärker als das. Aber Smyrna und noch stärker eigentlich Philadelphia werden nur gelobt. Das, Jesus hat nichts auszusetzen in dieser Situation, an dieser Gemeinde. Und ich fand es spannend zu sehen, welche Punkte, welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen nennt denn Jesus hier in dieser Gemeinde? Und achtet doch mal drauf, wenn ich es lese, und achtet auch drauf, wer da aktiv ist, wer da am Werk ist. Wir wollen zusammen lesen aus der Johannes-Offenbarung Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Offenbarung 3, 7 bis 13. Jesus selbst spricht und lässt schreiben durch Johannes, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Fünf Dinge begegnen uns hier. Ich habe gefragt, was sind da Eigenschaften, nach denen wir schauen? Fünf Dinge. Da ist eine offene Tür. Da ist eine kleine Kraft. Da ist eine große Treue. Da ist ein wunderbarer Schutz. Und da ist ein fester Standort. Und die wollen wir uns anschauen. Das erste ist eine offene Tür. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Jesus sagt, hier spricht der, der den Schlüssel Davids hat. Was ist der Schlüssel Davids? Der kommt an einer Stelle im Alten Testament mal vor, dieser Schlüssel Davids. Das ist bei Jesaja. Und dieser Schlüssel Davids, den hatte nicht David, sondern sein Hofmeister oder sein Palastverwalter. Und mit diesem Schlüssel hatte er die Schlüsselgewalt, hatte den Zugang zum Palast, zu den Schätzen des Königspalastes, zu der Gegenwart des Königs. Und der Hofmeister, der diesen Schlüssel hatte, der war untreu, und dann spricht Jesaja davon, dass sie ihm weggenommen und einem anderen gegeben wird. Und das steht in Jesaja 22. Zu der Zeit will ich rufen meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, und will ihm dein Amtskleid anziehen und ihn mit deinem Gürtel gürten und deine Herrschaft in seine Hand geben, dass er Vater sei für die, die in Jerusalem wohnen, und für das Haus Juda. Und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, dass er auftue und niemand zuschließe, dass er zuschließe und niemand auftue. Und ich will ihn als Nagel einschlagen an einem festen Ort, und er soll werden zum Thron der Ehre für seines Vaters Haus. Der Schlüssel Davids, er wird aufschließen und niemand kann zutun, das kommt uns bekannt vor. Und in der Johannes-Offenbarung sagt Jesus, erinnert an diese Geschichte mit dem Eliakim da, das war die seine Empfänger, das waren Bibelkenner, die wussten sofort, worum es geht. Und Jesus sagt, das bin eigentlich ich, der diesen Schlüssel jetzt hat. Das bin ich. Ich habe die Schlüsselgewalt. Ich kann aufschließen, ich kann zuschließen. Das lesen wir am Anfang der Offenbarung. Das zitiere ich in dieser Osterzeit fast in jedem Gottesdienst immer wieder gerne. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, sagt Jesus in 1,18. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ich habe die Schlüsselgewalt zum Palast, zu allen Schätzen des Königs, ja sogar zum Totenreich. Das heißt, wenn Jesus uns einlädt, wenn Jesus dich ruft und wenn du dich rufen lässt von ihm, dich aufmachst zu ihm, dann kannst du tatsächlich mit ihm zusammen sein. Und dann kannst du tatsächlich eine enge, ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Da, wo sonst Menschen durch die Generation hindurch versuchen, irgendwie mit Gott in Kontakt zu kommen, alles Mögliche probieren, da ist hier die Tür aufgeschlossen. Die Grenze des Todes ist nicht mehr endgültig, weil Jesus sagt, ich bin da durchgegangen und habe die Schlüssel. Das Tor zum Paradies ist geöffnet. Der Weg in die zur Herrlichkeit Gottes ist frei, weil Jesus derjenige ist, der den Schlüssel hat. Und durch ihn können wir kommen. Und im Umkehrschluss heißt das auch, Jesus sagt, ich habe die Schlüssel. Ich habe die Schlüsselgewalt. Dann heißt das, ohne Jesus gibt es diesen Zugang nicht. Ohne die bewusste Hinwendung zu Jesus bleibt diese Todesgrenze unüberwindlich. Deshalb ist menschliche Weisheit auch, naja, wir wissen ja nicht, was danach kommt, ist ja noch keiner zurückgekommen. Und wenn wir Jesus aus der Gleichung rauslassen, dann stimmt es. Dann wäre es vermessen zu sagen, was da kommt, oder zu behaupten, wir wüssten. Wir hätten Gewissheit. Aber Jesus ist in den Tod gegangen und er ist zurückgekommen, er hat überwunden und er hat den Schlüssel. Und deshalb ist er der Weg und deshalb ist er der einzige Weg, weil niemand anders den Tod überwunden hat. Und dann ist es nicht arrogant und intolerant zu sagen, Jesus ist der einzige Weg, sondern es ist wunderbar zu wissen, es gibt diesen Weg. Und jeder, der sich aufmacht, kann diesen Weg gehen. Ja, ich finde diese Intoleranzdiskussion manchmal seltsam. Ich sagen würde, dieses Haus brennt und der einzige Weg ist diese Treppe runter. Dann sagt jemand, ja, das ist doch intolerant. Warum denn ausgerechnet diese Treppe und nicht die andere? Also Jesus hat den Schlüssel. Er ist der Weg. Und ohne Jesus bleiben wir draußen in der Kälte. Er ist derjenige, der auftun kann, der zutun kann. Das heißt schließlich, alle menschlichen Versuche, hier am Schloss herum zu manipulieren, die sind zum Scheitern verurteilt. Es gab und gibt immer wieder menschliche Absperrversuche, wo Menschen meinen, sich zum Meister machen zu müssen darüber, wer reinkommt und wer nicht. Jesus sagt das zu den Pharisäern. Er schließt anderen Anderen schließt ihr den Weg zu ins Reich Gottes und selber geht ihr auch nicht hinein. Hier in der Gemeinde in Philadelphia waren das anscheinend Juden, die es den Christen das Leben schwer gemacht haben und die gesagt haben, ihr gehört ja gar nicht zu Gottes Volk, die sie ausschließen wollten. Und sofern sie vorher Glieder der Synagoge waren, wahrscheinlich auch ausgeschlossen haben, ganz offiziell. Und solche Leute gibt's immer wieder, die sagen, ich sortiere aber immer noch, wer dazugehört und wer nicht. Obwohl Gott etwas anderes sagt. Und auf der anderen Seite gibt es dann die, die meinen, barmherziger als Gott sein zu müssen. Und zu erklären, wer alles auch noch dazugehört und erklären, dass Gott doch unmöglich diesen Menschen oder jenen Menschen oder überhaupt irgendjemanden verurteilen kann. Kann das denn ein Gott der Liebe sein? Das kann man viele Bücher mitverkaufen, solchen Thesen. Obwohl Jesus selbst mit großem Ernst davon spricht, dass es einen zu spät gibt, dass es die Situation gibt, wo die Tür abgeschlossen ist und man nicht mehr hineinkommt. Da, wo er die Tür abschließen wird und niemand wird, kann auftun. Also Jesus hat die Schlüsselgewalt, niemand sonst. Ich finde das befreiend. Das ist sehr befreiend, dass ich nicht entscheiden muss, dass niemand anders über mich entscheidet außer Jesus. Er hat die Schlüsselgewalt. Und wenn ich zu ihm komme, dann nicht aufgrund meiner Leistung, aufgrund meiner Frömmigkeit, aufgrund meiner Erziehung, aufgrund meines Elternhauses, sondern allein, weil er die Tür aufgeschlossen hat. So, und dieser Jesus, der die Schlüsselgewalt hat, der sagt dieser Gemeinde in Philadelphia, in Kleinasien, und ja, vielleicht sagt er das dir: Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen. Was für eine Tür ist das? Wovon redet er? Vielleicht sind das Türen in zwei Richtungen. Das eine ist eigentlich noch einmal eine Verstärkung von dem, was ich gerade gesagt habe. Diese Stadt Philadelphia war durch viel Not gegangen, Erdbeben und Verarmung, und den Christen ging es auch nicht gut. Und sie hatten Angst und Schwierigkeiten und sind diskriminiert worden. Und Jesus sagt zu ihnen: Ich mache den Weg frei. Da mögen andere sein, die euch Hindernisse in den Weg legen. Aber der Zugang zu mir ist frei. Das, was ich gerade ganz allgemein gesagt habe, ich habe diese Schlüsselgewalt, das spreche ich dir zu. Ich mache die Tür auf für dich. Und niemand kann sie zuschließen. Niemand kann dich ausschließen, wenn du mit einem offenen Herzen zu mir kommst. Das gilt nicht einfach nur, manchmal hören wir die Botschaft des Evangeliums, denken, ja, das ist schön für irgendwen anders. Aber wir tun uns schwer damit, das für uns zu hören. Zu glauben, dass wir gemeint sind. Und Jesus sagt, ja, du bist willkommen. Du darfst kommen. Dich werde ich nicht hinausstoßen, wenn du zu mir kommst. Ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Vielleicht geht es auch noch um etwas anderes. Das Neue Testament spricht immer wieder von Türen. Gerade bei Paulus lesen wir das zum Beispiel im Kolosserbrief. Da bittet er die Gemeinde in Kolosse, betet für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Oder er schreibt, hier in dieser Stadt ist uns die Tür aufgetan für den Dienst. Das heißt, da ist eine Tür, um die Botschaft weiterzusagen. Ganz interessant, Philadelphia ist die östlichste Stadt von diesen sieben Städten in der Offenbarung, so Richtung anatolisches Hochland schon gelegen, und war aus griechischer Sicht eine missionarische Stadt, nicht für die Botschaft von Jesus, sondern für die griechische Kultur. Also sie haben diese Stadt bewusst aufgebaut, also ein Vorposten, um die griechische Kultur da unter den Völkern in der jetzigen Türkei zu verbreiten. Und Jesus sagt dieser Gemeinde, die da ist, ihr habt genau diese Berufung, die Stadt hat. Aber nicht für irgendeine Kultur, sondern für mein Evangelium. Und da, wo ich den Weg frei mache, da kann ihn niemand versperren. Auch wenn es schwach aussieht, auch wenn es problematisch aussieht. Auch wenn ihr denkt, ich weiß nicht, ob das noch lange gut geht. Auch wenn viele euch zum Schweigen bringen wollen. Die Tür ist auf. Und dann ist die Frage, wenn da eine offene Tür ist, was hindert dich daran, loszugehen? Manchmal beten wir für eine offene Tür, sitzen vor der Wand und merken gar nicht, dass auf der anderen Seite die Tür längst auf ist. Und Jesus sagt, jetzt geh doch los. Ich habe doch schon längst alles vorbereitet. Und er beruft uns zu nichts anderem, als dass wir in den Werken unterwegs sind, die er vorbereitet hat. Nicht, dass wir uns Werke ausdenken, dass wir Türen einschlagen oder Wände einrennen, sondern dass wir in dem gehen, was er uns vorbereitet hat. Und die Frage im Gebet kann sein, Herr, schenk mir offene Augen, dass ich das sehe, wo du schon dran bist. Ja, ein Hauskreis macht gerade wieder den Gott-Erfahren-Kurs. Lass uns sehen, wo Gott schon am Werk ist. Und dann lädt er mich ein, lädt er dich ein, dich mit seinem Werk da zu verbinden. Die Tür ist auf. Also, eine offene Tür. Die anderen vier Punkte sind kürzer. Das Zweite, was wir hier sehen, ist eine kleine Kraft. Ja, mancher rechnet dann hoch, ich weiß das. Die Frage, die eben so ein bisschen noch im Raum stand, wie ist das mit dieser Zusage, die Jesus der Gemeinde gibt? Gilt die denn auch für uns? Können wir das einfach so für uns nehmen? Und da ist es wichtig, die Begründung dieser Verheißung oder dieser Zusage anzusehen. Ja, du hast das empfangen oder du bekommst das, weil du ABC. Dann muss man gucken, was für ein Weil ist das? Oder was für ein Denn? Und das ist am Ende von Vers 8. Denn du hast eine kleine Kraft. Ja, bleiben wir mal da stehen. Ich habe vor dir eine offene Tür aufgetan, denn du hast eine kleine Kraft. Warum ist das ein Gütesiegel? Warum ist das ein Vorzug? Wäre das nicht besser? Wäre das nicht eigentlich ein Vorwurf? Ja, du bist nicht so stark. Du bringst nicht so viel wie andere. Wir wünschen uns nicht eine kleine Kraft, wir wünschen uns viel Kraft. Also ich auf jeden Fall. Ja, Power des Heiligen Geistes, Vollmacht. Es gab andere Gemeinden, zum Beispiel die in Sardes, die haben wir uns letztes Mal angesehen. Die hatte dolle Ausstrahlung. Da war der Laden voll, die haben viele Dienste gehabt. Die hat nur einen Makel, dass Jesus zu ihnen gesagt hat, du bist eigentlich tot. Diese Gemeinde hier in Philadelphia, die hatte geringe Mittel. Die hatte nicht die Star-Mitarbeiter. Die hatte wenig Einfluss in ihrer Umgebung. Aber, das schließe ich aus dem, was Jesus hier sagt, das, was sie hatten, das Wenige, was sie hatten, das haben sie eingesetzt. Und manchmal blockieren wir uns selber, indem wir auf das warten, was Gott eigentlich noch erst schenken müsste. Und wir fangen nicht an, mit dem zu arbeiten, was wir schon empfangen haben. Und mich hat das so inspiriert, eben das zu hören in dem Zeugnis. Sagt das, ja, jetzt will ich im Reich Gottes mitbauen. Und ich denke, Gott sieht das und segnet das und er wird das bestätigen. Wir lernen das bei Jesus, wenn er von den Pfunden oder Talenten redet. Es geht ihm weniger darum, wie viel einer empfangen hat, sondern was er damit macht, was er daraus macht. Und es ist interessant, wenn man sich Geschichte von Gemeinde, von Reich Gottes anschaut, wie Gott immer wieder gerade durch Menschen gearbeitet hat, die äußerlich gesprochen wenig Möglichkeiten hatten, die nicht das dolle Potenzial hatten, wo niemand große Wetten abgeschlossen hätte, dass die es mal weit bringen. Wenn ihr ein bisschen euch in Missionsbiografien mal belesen habt, da fallen euch viele Beispiele ein. Ein William Carey oder eine Gladys Aylward oder viele andere, die mit ganz wenig angefangen haben, aber das Gott gebracht haben. Dwight L. Moody fällt einem eigentlich erstmal nicht ein als jemand, der nicht so viel Möglichkeiten hatte. Er war ein großer Evangelist in Amerika im 19. Jahrhundert, wirklicher Erweckungsprediger. Und nach einer Predigt kam ein junger Mann zu ihm und hat ihn angesprochen auf seine schlechte Grammatik. Also er war offensichtlich ein wirksamer Evangelist, aber er hat nicht sehr gut Englisch gesprochen. Und da tadelte ihn jemand für seine Grammatik. Die Antwort von Moody: Junger Mann, ich verwende alles, was ich an Grammatik habe, für Gott. Was tun Sie mit Ihrer Grammatik? Und das ist genau die Frage. Was tust du mit deiner Grammatik oder mit dem vielen oder wenigen, nach wessen Maßstäben auch immer, was dann viel ist oder wenig? Ja, du hast eine kleine Kraft, nutzt du sie. Aber es geht noch weiter. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Eine große Treue, das ist schon der dritte Punkt. Du hast mein Wort bewahrt. Die Gemeinde hat am Wort Jesu festgehalten, hat am Wort Gottes festgehalten. Und es war offensichtlich nicht selbstverständlich. Das war offensichtlich nicht sowieso klar. Ich werde immer ein bisschen nervös, wenn wir von zentralen Wahrheiten des Glaubens sprechen und dann jemand sagt, naja, das ist ja klar und jetzt lass uns doch mal weitergehen. Jetzt lass uns doch auch noch mal gucken, was noch gibt. Ja, es ist richtig, dass wir nicht in den Anfangsgründen des Glaubens stecken bleiben sollen, aber da, wo wir anfangen, Dinge, auch Wahrheiten für selbstverständlich zu nehmen, wird es gefährlich, weil da können die leicht verdunsten aus unseren Herzen. Das ist dann irgendwie wie der Ehemann, der sagt, na, ich habe dir bei der Hochzeit gesagt, dass ich dich liebe. Wenn sich was ändert, sage ich Bescheid oder so. Also wir müssen die grundlegenden Wahrheiten immer wieder feiern. Und diese Gemeinde, für die war es charakteristisch, dass sie am Wort festgehalten haben, so dass Jesus das extra betont. Also sie haben nicht aufgrund irgendwelcher höheren Einsichten das Wort kritisiert. Das kann man natürlich heute in unserer Zeit so nicht mehr sagen, wie es da steht, etc., etc., sondern sie haben sich vom Wort kritisieren lassen. Sie haben sich vom Wort kritisieren lassen. Das ist eine Art von Bibelkritik, die wir nötig haben, glaube ich, dass wir der Bibel erlauben, uns zu kritisieren, uns zu hinterfragen. Und damit haben wir dann eigentlich auch genug zu tun. Also und in der Konsequenz, wenn das Wort uns hinterfragt, dann sagen wir nicht, aha, ist ja interessant, sondern so wie man so einen Psychotest macht, wo dann rauskommt, was du für einer bist, und dann sagst du, aha, sondern dann ruft uns das natürlich dazu auf, Schritte zu gehen. Das heißt, Treue zum Wort heißt nicht nur, dass ich das richtig finde, dass ich das bekenne, dass ich in der Diskussion sozusagen auf der richtigen Seite stehe. Das kann schnell in eine kalte Rechthaberei rutschen, sondern dass ich darin lebe, dass ich das feiere, dass ich Jesus für das anbete, was ich erfahre von ihm und dass ich im Gehorsam dann auch Schritte gehe. Das heißt, das Wort festhalten. Und das ist die Frage, ist das typisch für dich, dass du Gottes Wort festhältst? Um es festzuhalten, müsste man es erstmal haben, müsste man es erstmal kennen, müsste man erstmal damit umgehen. Und mit dem Blick darin lesen, darauf hören, Herr, auf welchen Weg willst du mich leiten? Nicht, wie komme ich hier möglichst billig raus? Manchmal werden ethische Diskussionen geführt nach dem Motto, was ist die billigste Art, wie ich hier rauskomme? Wie weit darf ich gehen? Wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, bevor es verboten ist? So bei 1000 ganz legale Steuertricks oder so. Wie weit kann ich gehen? Das ist noch nicht offiziell illegal ist. Und so können wir aber nicht mit den Worten Jesu umgehen. Und die Frage ist, auf welchen Weg führst du mich? Ist das typisch für dich, so auch am Wort dran zu sein, immer wieder neu? Und hast du verstanden, hast du in deinem Herzen verstanden, was für einen Schatz du da in der Hand hast und was für Dynamit du in der Hand hast? Das Wort des lebendigen Gottes. Du hast mein Wort bewahrt, sagt Jesus zu dieser Gemeinde und mindestens zu einigen von euch. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Da, wo es drauf ankam, dich zu mir zu bekennen, Farbe zu bekennen, da bist du stehen geblieben und nicht eingeknickt. Wenn das immer leicht wäre, müsste Jesus das hier nicht extra sagen. Wenn wir es nüchtern betrachten, riskieren wir sehr wenig hierzulande, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Wenn wir das vergleichen mit anderen Christen in anderen Teilen dieser Welt. Aber Angst ist auch unteilbar und nicht gegeneinander aufzuwiegen. Und wenn es in Anführungszeichen nur die Angst davor ist, ausgelacht oder geschnitten zu werden, kann sie uns schon lähmen. Und dann ist es manchmal leichter, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, es ist leichter, über das zu reden, was wir machen, und wie toll das Miteinander in der Gemeinde ist oder die letzte Veranstaltung, als über das zu reden, was Jesus mir persönlich schenkt. Weil da wird's persönlich. Da ist das nicht auf der Ebene Tennisverein, Fußballverein. Ja, manche Leute sind mutiger, sich unter lauter Bayern-Fans zu Borussia Dortmund zu bekennen oder umgekehrt. Das ist mit Jesus manchmal schwieriger anscheinend. Und mir geht es nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu erzeugen, aber lass uns auf diese Gemeinde schauen, die eine kleine Kraft hat und die uns darin ein Vorbild sein kann, dass sie in wirklich schwierigen Umständen sich zu Jesus bekennt, die nicht auf ihre Unmöglichkeiten sieht, sondern die Möglichkeiten nutzt, die Gott ihr gegeben hat, die an Gottes Wort festhält und die sich klar zu Jesus bekennt. Das ist eine Gemeinde, für die Jesus eine Tür aufschließt, die niemand zuschließen kann. Vielleicht kann man es umgekehrt sagen, da wo eine Gemeinde ist, die ständig von dem redet, was sie noch nicht kann, oder umgekehrt sich auf ihre eigenen Stärken verlässt, die mit Gottes Wort herumexperimentiert und Kompromisse schließt, da wo sie sich klar bekennen soll, die schließt sich selber die Tür zu für diesen Weg. Und auf dem Weg, ja, möchte ich nicht sein. Also eine große Treue, die uns inspirieren kann, und dann ein wunderbarer Schutz. Und der Schutz ist nötig, denn offene Tür heißt nicht, es gibt keine Probleme. Wir haben das letzte Woche gehört, sei mutig und stark. Jeder Zentimeter, den deine Füße betreten, gehört dir, heißt nicht, dass es da keinen Kampf gibt. Dass es keine Auseinandersetzung gibt. In Philadelphia wurde die Gemeinde angegriffen oder verleumdet aus der jüdischen Gemeinde heraus. Und Jesus spricht da in großer Schärfe von der Synagoge des Satans. Das kam schon in dem Sendschreiben an Smyrna mal vor. Und ich möchte nochmal sagen, was ich da gesagt habe, weil dieses Wort von der sogenannten Synagoge des Satans in der Geschichte oft auf schreckliche Weise missbraucht worden ist. Es geht hier nicht um einen Ausdruck von einer allgemeinen Judenfeindschaft oder überhaupt von einer Aussage über die Juden allgemein. Johannes, der das aufschreibt, ist selber Jude. Aber Jesus spricht hier gegen die, die sich gegen seine Gemeinde richten. Jesus sagt, ihr nennt euch Gottes Volk, aber ihr klagt meine Nachfolger, meine Brüder an. Und da ist der Satan am Werk. Der Satan ist in der Offenbarung der Verkläger der Brüder. Und da, wo wir anfangen, die Brüder zu verklagen, zu verleumden, da machen wir uns mit ihm gemein. Es können auch Christen sein, die zu einer Kirche des Satans werden. Da, wo sie aburteilen über andere. Nicht, wo sie Sachkritik üben, wo sie geboten ist, sondern wo sie aburteilen. Die gute Nachricht darin ist, dass das letzte Wort auch hier noch nicht gesprochen ist. Ich möchte an Petrus erinnern, den Jesus einmal als Satan angesprochen hat, als der ihn von seinem Weg ans Kreuz abbringen wollte. Da sagt Jesus, geh hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und Petrus ist umgekehrt. Und hier ist die Rede davon, dass einige von diesen Juden, von denen hier die Rede ist, kommen werden und erkennen werden, wie groß die Liebe Gottes ist. Und meine Hoffnung ist, dass es nicht nur ein Erkennen mit Zittern ist, wenn es zu spät ist, sondern dass es ein Erkennen und eine Umkehr ist zum Leben. Also diese Hoffnung, die gibt es immer noch. Also, da waren Menschen, die haben gerade bestritten, dass diesen Christen hier die Tür geöffnet ist. Er sagt, ihr gehört nicht dazu. Und Jesus sagt, ja, was sagt er? Er sagt nicht, streitet mit ihnen, argumentiert, beweist ihnen, dass ihr Recht habt. Argumente haben ihren Platz, aber das ist nicht der Auftrag, den Jesus hier gibt. Eigentlich gibt er gar keinen Auftrag an dieser Stelle, sondern er sagt, was er tun wird. Er wird diesen Gegnern selber die Augen öffnen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Was kennzeichnet eine Gemeinde nach Gottes Herzen aus, habe ich vorhin gefragt. Was ist das Beste, was man über eine Gemeinde sagen kann? Interessant, was diesen Gegnern hier, denen wird nicht geoffenbart, was für tolle und wichtige Dienste diese Gemeinde tut. Ja, und sie werden erkennen, dass ihr 1000 Arme im Monat speist oder so. Ihnen wird auch nicht geoffenbart, wie schön der Lobpreis da ist oder wie tief die Predigten oder wie viel Gutes die Gemeinde tut. Sondern das Tiefste, was man aussagen kann, sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das ist das Tiefste. Wir fragen, was ist unsere Identität, als unsere Berufung als Gemeinde? Das Tiefste, sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. In 1. Korinther 14 heißt es, wenn alle in der Gemeinde prophetisch reden und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft, von allen überführt, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Ihr seid von Gott geliebt, Gott ist wahrhaftig unter euch. Von den ersten Jüngern heißt es, Jesus setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte in Markus 3, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussandte zu predigen und so weiter. Die erste Berufung war, dass sie bei ihm sein sollten. Merkt ihr was? Dass ich euch liebe, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Und als Petrus und Johannes öffentlich predigen in der Apostelgeschichte, heißt es vom Hohen Rat, sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das waren die, die mit Jesus gewesen sind. Ist das deine Identität? Ist das das, worauf du stehst? Dass du mit Jesus bist. Dass er bei dir ist. Dass du von ihm geliebt bist. Oder versuchst du auf dem zu stehen, was du für ihn tust? Oder was du für ein guter Christ geworden bist? Oder was andere über dich denken? Das ist eine sehr wackelige Angelegenheit. Aber wir können feststehen darauf, dass wir geliebt sind. Und da sagt Jesus, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das ist unser Siegeskranz, dass Jesus Ja sagt zu uns. Vorher kommt die Verheißung in Vers 10 vor der Verheißung, dass Jesus in der Versuchung, in der Anfechtung bewahrt. Sagt, weil du mein Wort bewahrt hast, darum will ich auch dich bewahren, wenn große Trübsal kommt. An der Stelle klinken sich manche ein, die bestimmte Endzeitmodelle dann konstruieren wollen. Das kann man machen. Manche sagen, hier ist von der großen Trübsal die Rede, noch nicht. Ist von der großen Trübsal die Rede, die am Ende vor der Wiederkunft Jesu kommen wird und vorher werden die Christen alle entrückt und auf die Weise bewahrt, dass sie dann gar nicht mehr dabei sind. Ich habe mich da lange mit beschäftigt und halte das für nicht wirklich als das, was die Bibel sagt. Aber wie dem auch sei, wenn wir doch vorher entrückt werden, umso schöner. Aber die Zusage für Trübsalzeiten in allen Generationen gilt. Ich bin da. Ich bin mit dir. Ich bewahre dich. Was auch kommt. Wir lesen manchmal von Verfolgung und denken, oh, was würde ich tun? Wie würde ich mich verhalten, wenn mir die Pistole auf die Brust gesetzt wird und so oder so? Und es ist, in einer gewissen Weise ist es gut, sich damit zu beschäftigen. Zu sagen, ja, ist Jesus wirklich das Kostbarste? Aber wir können da ganz schnell in eine Verdammnis kommen, wenn wir jetzt überlegen, wie wir dann vielleicht entscheiden würden. Und lass uns da auch drauf bauen, dass auch darin Jesus uns bewahren will. Wenn wir fest an ihm dranbleiben. Und Jesus betet selber in Johannes 17, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen, und genau das will er tun. Also ein wunderbarer Schutz und schließlich ein fester Standort. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Philadelphia in Kleinasien war eine Stadt, die in einem Erdbebengebiet lag. Das ist bis heute so. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder auch schwere Erdbeben in der Türkei. Und gerade diese Stadt ist immer wieder zerstört und wieder aufgebaut worden. Denn in dieser Nähe, in dieser vulkanischen Aktivität auch lag auch ihr Wohlstand eine Zeit lang, weil diese Vulkanerde sehr fruchtbar ist, haben sie gute Landwirtschaft gehabt, aber die Stadt ist immer wieder zerstört worden. Und 17 nach Christus gab es ein besonders schlimmes Erdbeben. Auch Sardes ist da schwer beschädigt worden. Philadelphia ist fast völlig zerstört worden und Kaiser Tiberius hat sehr großzügig diese Stadt wieder aufbauen lassen. Und deshalb wurde sie dann umbenannt für eine Zeit in Neo Caesarea, also Caesars Stadt. Aber die Angst vor den Erdbeben war weiter da und es wird berichtet, dass zum Teil die Einwohner nachts aufs Feld gegangen sind, draußen geschlafen haben und dann tagsüber wieder in die Stadt reingegangen sind. Und in dieser Stadt gibt es diese treue Gemeinde, diese überwindende Gemeinde. Und der sagt Jesus, ihr werdet festbleiben. Ja, in dieser Erdbebenregion. Ihr werdet festbleiben in meinem Tempel, in meiner Gegenwart, am Ort meiner Anbetung. Jesus sagt, er soll nicht mehr hinausgehen, so wie die immer wieder vor den Erdbeben aus der Stadt geflohen sind, sondern feststehen. Und ihr habt jetzt schon gerade einen Tipp bekommen, was bleibt bei antiken Tempeln am längsten stehen, wenn fast der ganze Tempel schon verfallen ist? Das sind erstaunlicherweise häufig die Säulen, die man dann immer noch findet. Aber das ist eigentlich natürlich haben diese Säulen hier nur noch eine Denkmalfunktion. Normalerweise haben Säulen eine tragende Rolle. Und das ist Gottes Zusage hier. Ich will ihn machen zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes. Gott macht das mit Vorliebe, dass er die nimmt, die unscheinbar sind, von denen man es nicht gedacht hätte. Und sagt, du hast so eine wichtige Rolle. Du bist so kostbar in meinem Tempel. Und ich muss sagen, dass ich das in den 10 Jahren, die wir hier als Gemeinde sind, immer wieder erlebt habe. Da sind Leute gekommen, die äußerlich vor geistlicher Kraft gestrotzt haben und ganz genau wussten, wo es lang geht. Und dann andere angeguckt haben in der Gemeinde und gesagt haben, ach, der ist so schwach und für den müssen wir mal beten und so weiter. Und meine Erfahrung war immer wieder, dass diese vermeintlich Starken längst wieder über alle Berge sind und weggebröckelt sind und dass diese vermeintlich Schwachen, einige, ich könnte jetzt hier Namen nennen, aber das ist dann peinlich für euch, so lasse ich's, aber manche von diesen vermeintlich Schwachen haben hier über Jahre getragen, mit einer kleinen Kraft und mit manchen Wehwehchen und manchen Schwierigkeiten, die auf dem Weg waren, aber sind einfach Gott treu gewesen, sind dieser Gemeinde treu gewesen. Und Jesus sagt, wer überwindet, den mache ich zu einem Pfeiler im Tempel Gottes. Und hier, ja, ich könnte hier einige Pfeiler benennen unter uns. Und Jesus sagt, ja, ich will meinen Namen auf sie schreiben, den Namen meines Gottes, den Namen des neuen Jerusalems. Könnte man jetzt im Detail noch auseinandernehmen. Lass uns sagen, Gottes Name ist auf dir. Gottes Name ist auf denen, die sich so zur Verfügung gestellt haben. Und er wird nicht weichen, er wird nicht wieder weggenommen. Du gehörst zu ihm in Ewigkeit. Er hat seinen Stempel auf dich gesetzt, sozusagen. Er sagt, du gehörst zu mir. Sie gehören ganz zu Gott und die Zusage, du wirst ganz fest stehen in seinem Haus. Und Gott hat diese Zusage für Philadelphia wahrgemacht über viele Jahrhunderte. Kleinasien war ja lange ein christliches Kerngebiet. Nach dieser ersten Missionswelle unter Paulus und anderen war das Christentum ganz schnell quasi eine Volkskirche da, eine lebendige Volkskirche. Und Jahrhunderte später wurde die heutige Türkei dann von den Osmanen erobert und islamisch. 1340, 1350 war der Großteil von Kleinasien erobert von den Osmanen, bis auf eine Stadt, die noch 50 Jahre länger Widerstand geleistet hat. Wollt ihr raten, welche Stadt das war? Das war Philadelphia. Und Timur oder Tamerlan, der Mongolenherrscher, hat dann um 1400 die christlichen Kirchen vernichtet in Kleinasien. Das war so die nächste Verwüstungswelle. Und es wird berichtet, dass eine Gemeinde übrig blieb. Wie durch ein Wunder. Und mitten in einer muslimischen Bevölkerung haben die Einwohner einer Stadt noch über Jahrhunderte den christlichen Glauben bewahrt, bis mindestens Anfang des 20. Jahrhunderts in Philadelphia. Jesus ist treu. Er sagt, ich bin der Heilige. Ich bin der Wahrhaftige. Ich werde es tun. Halleluja. Amen.